Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Armut im Alter, neue Modelle sozialer Sicherung. Die Armut im Alter steigt besorgniserregend an. Gibt es neue Modelle sozialer Sicherung angesichts der drängenden Demografie? Und ist die Tatsache, dass wir alle immer älter werden und nicht genügend junge Menschen nachkommen, der Grund dafür, dass die Rente nicht mehr reicht? Nein, sagt mein Studiogast heute, Christoph Butterwegge. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln. Und zwar sagt er das in seinem Buch Armut im Alter, Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherungen. Da dementiert er, dass Armut im Alter ein Ergebnis der Demografie ist. Und im Domradio-Thema Armut im Alter, neue Modelle sozialer Sicherung sprechen wir heute darüber, was für die wachsende Altersarmut tatsächlich ausschlaggebend ist und welche neuen Modelle sozialer Sicherung diesen Trend stoppen könnten. Ich bin Monika Weiß. Einen schönen guten Morgen, Herr Butterwegge. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Armut in Deutschland hat viele Gesichter und trotz einem ausgefeilten Sozialsystem fallen immer mehr Menschen durch die Maschen des sozialen Netzes. Was sind die Gründe dafür und wie lassen sie sich ändern? Dem gehen wir heute nach in Domradio, das Thema Armut im Alter, neue Modelle soziale Sicherung. Und mein Kollege Klaus Ostenrück hat im Kölner Winter erstmal nachgefragt, was die Menschen in Köln unter Armut überhaupt verstehen.
Armut in Deutschland, da fällt mir spontan ein, diese breite Schere, die sich immer mehr öffnet.
Wenn die Menschen unter dem Sozialeinkommen XY, das liegt bei 850 Euro, leben müssen.
Die armen Menschen, die da vorne sitzen und sich einen abfrieren.
Wenn man nicht mehr genug zu essen und zu trinken hat und keine Wohnung hat.
Kinderarmut zum Beispiel, ja.
Ich würde sagen, wenn einer nichts zu essen hat, das ist Armut.
Die nichts haben, die unterbezahlt sind, die Leute. Minijobs.
Überbewertet im Moment, weil es immer Armut gibt sicherlich, aber wir haben auch eine gewisse Grundsicherung, die sicherlich nicht dafür da ist, ein Luxusleben zu führen, aber ich denke, man kann damit überleben. Man muss seine Ansprüche natürlich runterschrauben.
Ganz ehrlich, gibt's nicht. Hier gibt es ein Sozialsystem, jeder hat was zum Essen, jeder hat eine Wohnung. Die zahlen alles, die zahlen Wohnung bis 400 Euro und dann bekommt man 345 Euro zum Leben. Das heißt, es reicht.
Also dann bekommt man 345 Euro zum Leben, das reicht, meint dieser Mann. Ob das reicht, zum Beispiel, wenn auch noch Kinder da sind oder wenn jemand aufgrund seines Alters gar keine Arbeit mehr bekommt, mehr dazu gleich. Armut im Alter, neue Modelle soziale Sicherung, das ist das Domradio-Thema. Mein Gast im Studio zum Thema ist Christoph Butterwegge, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln. Herr Butterwegge, die Armut nimmt stetig zu. In Deutschland gehen wir mal auf die Umfrage ein, die wir gerade gehört haben. Überbewertet sei die Armut hier in Deutschland, sagte einer in der Umfrage. Zur Grundsicherung meinte er, man könne damit überleben. Und ein anderer mit Migrationshintergrund sagte ebenfalls, das reicht, die zahlen alles, sagte er mit einer enormen Offenheit. Was sagen Sie denn zu denjenigen, die sagen, die Armut in Deutschland sei überbewertet?
Ja, in dieser Umfrage kamen so ein paar paradiesische Vorstellungen über die soziale Realität der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck. Jeder hat eine Wohnung. 250.000 Menschen sind wohnungslos bei uns. 22.000 etwa leben auf der Straße. Also, dass jeder alles hat, sowohl zu essen als auch eine Wohnung. Das stimmt eben leider nicht und ich würde darin auch sehen, so eine falsche Vorstellung der Armut. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen von Armut und das, was da häufig bei den Aussagen mit Armut verbunden wurde, war eben am physischen Existenzminimum zu leben, das heißt keine Wohnung zu haben, kein Obdach, nicht zu essen, keine Kleidung. Das ist aber absolute extreme existenzielle Armut, wie wir sie hauptsächlich in der sogenannten dritten Welt finden. Bei uns gibt es die auch, wenn Obdachlose zum Beispiel in kalten Wintern wie diesem erfrieren. Aber es gibt hauptsächlich bei uns relative Armut, nennt man das. Das heißt eine, die darin besteht, dass man nicht teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben, dass man sieht, das, was für andere normal ist, kann man sich nicht leisten. Man wird ausgeschlossen, man wird ausgegrenzt, als Jugendlicher vielleicht ausgelacht, weil man nicht die Nike-Turnschuhe trägt, die alle anderen haben. Das ist eine andere Form von Armut, aber man sollte sich nicht beruhigen und sagen, da klagen ja Leute auf hohem Niveau, sondern auch das kann eben für die Menschen sehr erniedrigend wirken. Man fühlt sich nicht in der Gemeinschaft angenommen, weil man eben zumindest bei den Konsumgütern nicht dazugehört.
Gucken wir nochmal Christoph Grätz vom Caritasverband für das Ruhrbistum Essen zum Beispiel beschreibt die zunehmende Armut im Ruhrgebiet so.
Wir stellen schon fest, dass es eine deutliche Zunahme gegeben hat an Angeboten wie Mittagstischen, an Kleiderkammern und auch andere soziale Initiativen, die sich gegründet haben, um praktisch ganz existenzielle Not abzuwenden. Und das ist deutlich mehr geworden als noch vor, sagen wir mal, 10 Jahren. Großes Problem, was eigentlich durchgängig fast alle diese Menschen betrifft, ist die geringe Qualifizierung und die damit deutlich schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Herr Butterwecke, Sie haben gerade gesagt, die Nicht-Teilhabe am sozialen Leben, das ist auch eine ganz wichtige Definition von Armut. Das heißt, hier heißt es diejenigen, die nicht teilhaben an der Bildung. Was ist für Sie da wichtig?
Ja, sowohl bei der Bildung als auch die Beteiligung am Erwerbsleben gehören natürlich je nach dem Lebensalter dann auch dazu. Und die Bildungschancen sind sehr ungleich verteilt. Wir wissen das, wenn Kinder aus besseren Kreisen kommen, haben sie eine viel, viel höhere Chance, auf das Gymnasium zu kommen, zu studieren, gute Berufsaussichten später zu haben, als wenn sie aus einem Arbeitslosenhaushalt oder aus einer Hartz-IV-Familie, wie das dann ja genannt wird, stammen. Und das ist soziale Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit, die wir in unserer Gesellschaft massenhaft vorfinden. Und die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, die wird, glaube ich, gegenwärtig deutlicher sichtbar, als das vor noch einigen Jahrzehnten der Fall war.
Das sieht man auch daran, fast 13,5% der Menschen über 64 Jahre sind arm. Und da ist ja nochmal besonders wichtig zu gucken, was daran ist besonders problematisch bei diesen Menschen jetzt über 64 Jahre. Nämlich da geht es ja auch um die Lage, die nicht mehr großartig verändert werden kann oder auch darum, dass ich ja nicht mehr jünger werde.
Ja, und es ist für ältere Menschen auch viel schwerer, neue soziale Kontakte und Netzwerke zu knüpfen. Jemand anderes, der jünger ist und auch vielleicht berufstätig, sagen wir mal im Niedriglohnbereich und deshalb arm ist, der kann aber trotzdem stärker am sozialen Leben teilhaben, als das der Fall ist, wenn jemand 70 oder 80 oder 85 Jahre alt ist, sitzt in einer Wohnung, die er vielleicht kaum vernünftig beleuchten und beheizen kann, weil er so wenig Geld hat oder vielleicht zu stolz ist oder sich schämt, die Grundsicherung im Alter in Anspruch zu nehmen. Und wenn das der Fall ist, dann hat man natürlich auch das Gefühl, am Ende seines Lebens alleingelassen zu werden, zu vereinsamen und auch nicht belohnt zu werden für seine Lebensleistung. Und ich denke, das ist besonders deprimierend in Bezug auf die Armut von älteren Menschen.
Immer mehr Menschen leben in Deutschland in Armut. Und was die möglichen Ursachen dafür sind, darüber reden wir gleich. Das hat sich in unseren Köpfen längst festgesetzt. Die meisten von uns glauben, dass die drängende Altersarmut, vor der wir alle natürlich Angst haben, von der demografischen Lage abhängt. Also von der Tatsache, dass immer mehr Menschen alt werden und immer weniger junge Menschen nachkommen, arbeiten und damit Rentenabgaben leisten. Mein Studiogast in Domradio, das Thema heute, ist Professor Christoph Butterwegge. Er hat das Buch geschrieben, Armut im Alter, Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung. Erschien im Campus Verlag und er sagt, die drohende Altersarmut hängt nicht von der zunehmenden Überalterung der deutschen Gesellschaft ab. Das ist ein Ammenmärchen. Herr Butterwegge, wovon hängt die Armut in Deutschland Ihrer Meinung nach ab? Was sind die Ursachen, wenn es nicht die Tatsache ist, dass immer mehr ältere Menschen immer weniger Jungen gegenüberstehen, die das Rentensystem sozusagen dann stemmen müssen?
Ich sehe im Wesentlichen zwei Ursachen. Einmal der Um- und Abbau des Sozialstaates, einschließlich der Veränderungen des Arbeitsmarktes, das heißt eine stärkere Ausweitung des Niedriglohnsektors. Das ist sicher eine wesentliche Ursache. Dann aber auch zum Zweiten das, was ich eine Regierungspolitik nach dem Matthäus-Prinzip nenne, weil es im Evangelium des Matthäus sinngemäß heißt, in einem Gleichnis allerdings, nicht, dass man das dem Matthäus zuschreibt. Dort heißt es, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird das Wenige auch noch genommen. Es wird eine Steuerpolitik gemacht, die die Wohlhabenden und Reichen und Begüterten entlastet, und zwar seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und auf der anderen Seite wird etwa über die Erhöhung der Mehrwertsteuer eine Steuerpolitik für die Masse gemacht und für diejenigen, denen es eher schlecht geht, die sie stärker belastet, als das früher der Fall war. Und wenn man das macht, dann spaltet sich das Land stärker in Arm und Reich. Und wir haben es mit sozialen Problemen zu tun, von denen eines dann die Armut ist.
Sinkende Reallöhne sind für die Altersarmut maßgeblich, so sagen Sie auch. Warum führen gerade auch sinkende Reallöhne zur Altersarmut? Das müsste ja nicht sein, denkt man.
Na, Erwerbsarmut, das heißt, wenn man niedrige Löhne bekommt, führen natürlich automatisch dazu, dass die Rentenansprüche auch am Ende gering sind, unter der Voraussetzung, dass das Rentensystem so bleibt, wie es ist. Ist das jedenfalls der Fall. Und wenn wir, was systematisch passiert ist, zum Beispiel unter der rot-grünen Koalition von Gerhard Schröder, wenn man systematisch diesen Niedriglohnsektor ausweitet, um ihn natürlich in der Absicht, die Bundesrepublik auf den Weltmärkten noch konkurrenzfähiger zu machen, das heißt den Wirtschaftsstandort Deutschland im neoliberalen Sinne zu stärken. Wenn man eine solche Politik macht, dann fallen mehr Menschen in Niedriglohnbereich und damit später, wenn sie alt sind, auch in den Bereich der Altersarmut. Das heißt, Altersarmut ist kein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung, ist kein Betriebsunfall, sondern ist politisch bewusst erzeugt. Das ist meine in der Tat provokante These, dass, wenn das aber der Fall ist, dann kann man es auch politisch ändern.
Da gucken wir später nochmal drauf. Kommen wir zurück zum demografischen Wandel. Sie werfen der Regierung vor, dass sie die Überalterung, sage ich jetzt mal, instrumentalisiert, also dafür benutzt, um die Privatisierung der Altersvorsorge zu fördern.
Ja, es wird den Menschen Angst gemacht, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr in der Lage sei, angesichts der Tatsache, dass die Menschen älter werden und dann über einen längeren Zeitraum hinweg natürlich auch die Rente benötigen, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht in der Lage sei, dafür zu sorgen, dass sie eine auskömmliche Rente haben. Und so wird begründet, warum man stärker privat vorsorgen muss. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Demografie nur eine Ausflucht ist, dass dort versucht wird zu rechtfertigen, dass man im Grunde die gesetzliche Rentenversicherung, anders gesagt, den Sozialstaat bewusst politisch schwächt, um den privaten Versicherern, den Banken und den Finanzdienstleistern große Gewinne zu ermöglichen. Denn ob die Menschen älter oder jünger sind, das ist nicht die entscheidende Frage. Es ist die Höhe der Rente keine Frage der Biologie, also wie alt sind die Menschen, sondern die Höhe der Rente ist erstens eine Frage der Ökonomie, wie groß ist der gesellschaftliche Reichtum, der erwirtschaftet wird. Und aus dem dann natürlich die Renten bezahlt werden müssen, und zwar nicht jetzt, sondern zu dem Zeitpunkt, wo die Renten fällig werden. Und zum Zweiten ist die Höhe der Rente abhängig von einer Frage der Politik, nämlich wie wird dieser ja weiter wachsende gesellschaftliche Reichtum der Bundesrepublik, wie wird der auf die verschiedenen Klassen und Schichten und auch Altersgruppen in der Gesellschaft verteilt? Und wenn größere Ungerechtigkeit bei der Verteilung herrscht, und das ist mein wesentlicher Kritikpunkt, dann bleiben Menschen auf der Strecke und haben im Alter nicht mehr ihr Auskommen. Würde der Reichtum gerechter verteilt in der Gesellschaft, dann hätten alle genug und es müsste Altersarmut genauso wenig geben wie Erwerbsarmut.
Also Sie sagen, die Versicherungsleistungen können von den Jungen aus dem Produktivitätswachstum bestritten werden in Zukunft.
Ja, der wissenschaftlich-technische Fortschritt führt dazu, dass auch mit immer weniger Arbeit und mit immer weniger Arbeitskräften ein immer größerer Reichtum erzeugt wird. Das ist schon seit Jahrhunderten so, dass die Arbeitsproduktivität zunimmt. Und das wird auch in den nächsten 50 oder 60 Jahren höchstwahrscheinlich der Fall sein, dass Erfindungen gemacht werden, die dazu führen, dass Roboter, dass Automaten, dass durch eine digitale Revolution die Volkswirtschaft der Bundesrepublik noch produktiver wird. Und wenn das der Fall ist, dann bedeutet das doch, wenn gleichzeitig die Bevölkerungszahl zurückgeht, weil die Geburtenraten sinken, weil die Menschen eben nicht mehr so viele Kinder haben wie früher, dass der weiter wachsende gesellschaftliche Reichtum, der von weniger Menschen produziert wird, auf weniger Köpfe verteilt werden muss, weil die Bevölkerungszahl sinkt. Und wenn das der Fall ist, müsste eigentlich für jeden mehr da sein. Ich benutze immer das Bild eines Kindergeburtstages. Wer schon mal einen Kuchen für einen Kindergeburtstag gebacken hat, der weiß, wenn weniger Kinder als erwartet kommen, die Torte aber größer geraten ist als ursprünglich angenommen, dann muss eigentlich für jedes Kind ein größeres Tortenstück da sein und nicht ein kleineres. Und dass bei uns behauptet wird, es sei aber weniger für jeden hinterher als Rente vorhanden, hängt damit zusammen, dass immer mehr Menschen zurückgelassen werden auf der einen Seite und andere werden immer reicher. Und dieser Reichtum wird so ungleich verteilt, dass dann das Tortenstück so klein ist.
Sie zitieren Albrecht von Lucke. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist ja die Verteilung ein ganz wichtiger Stichpunkt jetzt. Und Albrecht von Lucke schreibt, denn alle Menschen werden über ihren Lebenszyklus hinweg gleich behandelt. Die Nachteile gleichen sich im Verlauf eines Lebens wieder aus. Das heißt, wo wäre für Sie die Generationengerechtigkeit, kurz jetzt noch vor den Nachrichten?
Ja, für mich ist Generationengerechtigkeit ein politischer Kampfbegriff. Der lenkt davon ab, indem er so tut, als wäre zwischen den Generationen ungleich verteilt, als wären die Jungen arm und die Alten reich, wird davon abgelenkt, dass es in jeder Generation Armut und Reichtum vermehrt gibt. Und deswegen wäre ich mehr dafür, soziale Gerechtigkeit statt Generationengerechtigkeit herzustellen. Dass alle über den Lebenszyklus gleich behandelt werden, heißt, selbst wenn die Alten besser gestellt wären im Sozialstaat, zum Beispiel durch Rentenzahlung, bekommt ja das am Ende jeder und deshalb werden die Generationen eben nicht ungleich behandelt.
Eine falsche Rentenpolitik, das ist ja ein wesentlicher Punkt, an dem Sie die Altersarmut auch festmachen. Darüber reden wir gleich ausführlich noch. Ein sich immer weiter ausbreitender Niedriglohnsektor führt zur Altersarmut, das sagen Sie auch. Die Einführung des Minijobs zum Beispiel, die zählt ja irgendwie dazu. Und da fragen wir gleich mal nach, ob es da hilft, wenn die FDP jetzt die Einkommensgrenze der Minijobber von 400 auf 450 Euro eben nur angehoben hat. Mehr dazu also gleich. Sie putzen Büros, kellnern in der Kneipe um die Ecke oder räumen das Regal im Supermarkt ein. Die Rede ist von sogenannten Minijobbern. Für Gewerkschaften ist diese Art der Beschäftigung ein rotes Tuch. Der DGB bezeichnet die Minijobs als Teufelszeug und Unternehmer dagegen sind ja durchaus angetan von der FDP zum Beispiel, die die Einkommensgrenze dieser Beschäftigten von 400 auf 450 Euro angehoben hat und damit die Zahl der Minijobber auch noch einmal anheben wird. Peter Kolakowski zeigt, wo die Probleme liegen.
Ich fülle da Regale auf und danach tue ich die Kunden beraten. Meine anderen Kollegen, die auch einen Minijob machen, die kassieren schon auch. Das lernt man mit der Zeit.
So als Hausfrau, so nebenbei ein kleines Taschengeld haben möchte, sich so ein Minijob eigentlich ganz gut, weil der Mann ist ja meistens etwas mehr verdienend und dann braucht man ja keine Steuer zu bezahlen.
Er ist äußerst beliebt, vor allem bei den Frauen. Immer spendabel, zahlt aber nie Steuern und plündert den Sozialstaat aus. Lange Zeit wurde der Minijob auch als großer Erfolg am Arbeitsmarkt gefeiert, der vor allem Frauen zugute käme. Er sollte die Arbeitslosenzahlen senken und mehr Menschen in Lohn und Brot bringen. Die Gewerkschaften dagegen wollen dem Minijob am liebsten Hausverbot erteilen, nicht den Minijobbern. Vor dem Hintergrund eines Gesetzentwurfs der Regierung, die geringfügige Beschäftigung von 400 auf 450 Euro Entgelt anzuheben, warnen die Arbeitnehmervertreter wie Georg Hupfauer von der katholischen Arbeitnehmerbewegung vor einem weiteren Ausbluten der Sozialversicherungssysteme.
Heute hat der Mann einen 400-Euro-Job, die Frau einen 400-Euro-Job und das ist zur Regel geworden. Man hat also Dinge eingeführt in den Arbeitsmarkt, die so nicht gewollt waren. Dass man sich als Einstiegsmodelle gedacht hat für jemanden, der länger arbeitslos war, mit einem 400-Euro-Job erstmal wieder an Arbeit zu kommen, war eine Sache. Aber im Grunde hat die Wirtschaft, die Industrie den Spieß rumgedreht. Sie hat daraus Regelarbeitsverhältnisse gemacht.
Vielmehr stelle die 400 oder auch 450 Euro Grenze eine Mauer dar, die die Aufnahme einer regulären Beschäftigung erschwere, ergänzt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Fast jeder dritte Euro aus dem Hartz-IV-System werde inzwischen dafür ausgegeben, niedrige Löhne auf ein Mindestniveau aufzustocken. Die Hälfte davon seien Minijobs. Es werde für Arbeitgeber daher zukünftig noch attraktiver, Arbeitsplätze in billige Minijobs umzuwandeln und Vollzeitstellen abzubauen. Dem Staat und den Sozialversicherungen gingen dadurch noch höhere Einnahmen verloren und die soziale Sicherung der Betroffenen werde weiter geschwächt, kritisiert die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Serbrock.
Viele reguläre Tätigkeiten, beispielsweise im Einzelhandel, beispielsweise im Hotel- und Gaststättenbereich, die gibt es fast nur noch als Minijob und nicht mehr als regulär und sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, es ist zum einen so, dass die Beschäftigten zu wenig verdienen, weil auch häufig unter Tarif bezahlt wird. Und zum anderen ist es natürlich so, dass sie auf Dauer praktisch in Armut landen.
Regelungen, die möglicherweise in den 50er, 60er und 70er Jahren eine Berechtigung hatten und gesellschaftlich akzeptiert waren, müssten beendet werden, wenn die Voraussetzungen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich änderten. Dies, so Frau Serbrock, sei jetzt eindeutig der Fall.
Also die Rahmenbedingungen sind verändert, Herr Professor Butterwegge, so sagt das die zuständige DGB-Vorsitzende Ingrid Serbrock im Beitrag. Das ist der Fall. Wie kann die Politik aus diesem Dilemma sinkender Reallöhne und dem Trugbild der Minijobs, die sozusagen Vollzeitstellen ersetzen, wieder herausfinden?
Ja, indem man vielleicht nach einer Bagatellgrenze von 100 Euro jeder Arbeitsstelle sozialversicherungspflichtig macht. Die Höhe jetzt von 400 auf 450 Euro anzuheben für die Minijobs, was am 1. Januar 2013 passiert ist, geht völlig in die falsche Richtung, weil auf diese Art und Weise man natürlich diesen Bereich noch ausweitet der prekären Beschäftigung, obwohl keineswegs damit verbunden ist, wie manche meinen, jetzt bekommen die Minijobberinnen mehr Geld. Nein, nur 10% bekommen überhaupt die 400 Euro. Das heißt also, nur ein ganz kleiner Teil der im Minijobbereich tätigen, erhalten das, was die Höchstgrenze darstellt. Aber die Möglichkeit für Arbeitgeber, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse aufzusplitten in mehrere Minijobs, die wird natürlich erhöht. Und ich will mal so ein Beispiel nennen, um das ganz plastisch zu machen. Da gibt es ein Schuhgeschäft, der Filialleiter ein Mann und 16 Minijobberinnen. Das ist natürlich ein Skandal, weil statt Fachpersonal zu beschäftigen, sozialversicherungspflichtig und dann natürlich auch hinterher mit der Möglichkeit, eine entsprechende Rente zu bekommen, werden einfach Minijobberinnen eingestellt. Und man spart dadurch, aber man schafft auch gleichzeitig Probleme, denn der Minijob ist eine Armutsfalle spätestens im Alter.
Was insgesamt ist auf dem Arbeitsmarkt nötig, um die Männer und Frauen wieder ordentlich in Lohn und Brot zu bringen, wenn es diese Reformen, wie Sie sagen, nicht waren, die dann zur Altersarmut führen?
Ja, es wäre nötig, eine konsequente Beschäftigungspolitik von Seiten der Regierung zu machen. Das heißt, Arbeitszeitverkürzungen zum Beispiel voranzutreiben. Das gilt natürlich auch für die Tarifparteien, dass sie wieder stärker versuchen müssten, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen Arbeit finden. Auch natürlich der Staat durch einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Tarifvertraglich müsste auch entlohnt werden, damit tatsächlich in die Sozialversicherung und damit auch in die Rentenversicherung genügend eingezahlt wird, um am Ende dann auch natürlich entsprechende Renten erhalten zu können.
Minijobs sind also keine Lösung. Arbeitgeber bauen damit immer mehr Vollzeitstellen ab. Die soziale Sicherung der Versicherten wird weiter deutlich geschwächt und damit die Armut im Alter sozusagen weiter angekurbelt. So sind auch die entsprechenden Reformen des Arbeitsmarktes für die Altersarmut verantwortlich, sagt Christoph Butterwegge, mein Studiogast im Domradio-Thema heute. Vor allem die Reformen der Alterssicherung sind es also, die dem Sozialexperten zu schaffen machen. Ganz klar kritisiert er in seinem Buch Armut im Alter, Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung, die falsche Rentenpolitik in Deutschland. Warum? Und welche Ausblicke der Sozialexperte für uns hat, mehr dazu gleich. Die Armut in Deutschland sei auf eine falsche Rentenpolitik zurückzuführen. Das sagt mein Studiogast heute, Christoph Butterwegge, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln, in seinem Buch Armut im Alter, Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung. Mit der Riester-Reform und weiteren Maßnahmen habe der Sozialstaat das grundlegende Prinzip der Lebensstandardsicherung in der Rentenversicherung aufgegeben, Professor Butterwegge. Wie meinen Sie das?
Bis zum Jahre 2000 gab es 53% des Durchschnittslohns für den sogenannten Standardrentner als Rente. Und dieses Rentenniveau von 53%, das wird jetzt nach den Reformen, die man vorgenommen hat, unter Walter Riester, dem damals zuständigen Arbeits- und Sozialminister, bis zum Jahr 2030 auf 43% abgesenkt. Das heißt um 20%, um ein Fünftel. Und zwar, indem man die sogenannte Riester-Treppe, den Nachhaltigkeitsfaktor und den Nachholfaktor in die Rentenanpassungsformel eingefügt hat. Das hört sich alles sehr kompliziert an, aber es ist im Wesentlichen dann mit der Begründung, die Demografie lasse es nicht anders zu und man solle privat vorsorgen, wird einfach so getan, als würden alle Arbeitnehmer einen Riester-Vertrag haben und darüber schon 4%, die sie dann einzahlen müssen, ihres Bruttoeinkommens absichern für die Altersvorsorge. Das tun natürlich nicht alle und trotzdem wird das Rentenniveau bei der gesetzlichen Rente gesenkt und deswegen fallen automatisch immer mehr Menschen, ganz unabhängig davon, was sie verdienen und ganz unabhängig davon, wie lange sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, es fallen immer mehr Menschen eben in diesen Bereich der Altersarmut, weil man abgegangen ist von diesem Prinzip, den Lebensstandard auch nach dem Erwerbsleben zu sichern. Stattdessen hat man das Prinzip der Beitragssatzstabilität eingeführt. Man hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Lohnnebenkosten der Arbeitgeber, der Unternehmer nicht steigen, sondern sinken. Und darüber schaffen wir es, dass wir eben das Rentenniveau absenken und damit auch den Beitragssatz in der Rentenversicherung nicht weiter steigen lassen müssen.
Sie erwähnen auch die Agenda 2010 von Kanzler Schröder damals. Da sagen Sie, da hat sich der Inhalt von der Bedarfs- zur Leistungsgerechtigkeit verschoben. Das heißt, da haben sich Gerechtigkeitsvorstellungen auch verändert. Wie denn?
Ja, indem man eben nicht mehr davon ausgeht, dass der Sozialstaat danach gucken muss, ob jemand Unterstützung braucht, sondern das Prinzip fördern und fordern, also gewissermaßen die staatliche Leistung nur zu vergeben als Gegenleistung. Das ist natürlich dann das Prinzip, dass jemand etwas leisten muss, damit er vom Staat etwas erhält. Und für mich ist das ein grundlegender Wandel und eine grundlegende Veränderung unseres Sozialstaates, wenn nicht mehr das Prinzip maßgeblich ist, wir gucken, wer bedürftig ist, sondern das Prinzip heißt, nur derjenige, der Leistungsträger ist, hat im Grunde Anspruch auf staatliche Leistung. Damit wird meines Erachtens das Sozialstaatsgebot unseres Grundgesetzes mit Füßen getreten.
Schon nach dem Krieg stieg damals die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen stetig an, Entschuldigung. Aber es wäre niemand auf die Idee gekommen, eine Senkung des Rentenniveaus vorzuschlagen, schreiben Sie in Ihrem Buch. Was hat sich denn in Bezug auf die Einstellung von Rente da verändert?
Na, 1957 hat unter Konrad Adenauer im Grunde unser heutiges Rentensystem begonnen. Man hat es damals eingeführt, also das Umlageverfahren, dass diejenigen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und ihre Arbeitgeber Beiträge zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung und unmittelbar, deswegen Umlageverfahren, unmittelbar diese Beiträge werden nicht etwa angespart bis zur Rente, sondern sie gehen unmittelbar zu den jetzigen Rentnerinnen und Rentnern und werden da zu denen umgeleitet. Und zum anderen das Prinzip der Dynamisierung, also die Rentnerinnen und Rentner zu beteiligen am wachsenden Lebensstandard. Das war das Prinzip der Rentenreform, großen Rentenreform, wie sie genannt wird, von 1957. Heute ist die Vorstellung eher, wir müssen nicht dafür sorgen, dass der Lebensstandard gesichert wird, sondern wir brauchen nur dafür zu sorgen, dass die Menschen das physische Existenzminimum erreichen, nicht verhungern. Wir schaffen eine Grundsicherung, aber alles darüber hinaus, dafür müssen die Menschen selber sorgen durch private Vorsorge. Und das ist im Grunde ein völlig veränderter Sozialstaat, der nicht mehr den ursprünglichen Konzepten auch zum Beispiel eines Konrad Adenauer entspricht.
Schon nach dem Ersten Weltkrieg wurden zum Beispiel das Rentenzugangsalter von 70 auf 65 Jahre gesenkt. Sie sagen, eine soziale und kulturelle Errungenschaft für damals und dass diese Regelaltersgrenze jetzt schrittweise wieder auf 67 Jahre ansteigt, sei ein gravierender Rückschritt und der ist für sie alles andere als plausibel. Warum nicht?
Ja, die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre, die ja gegenwärtig stattfindet, so schrittweise, ist natürlich eine verkappte Rentenkürzung, denn auf diese Art und Weise werden die Menschen gezwungen, länger zu arbeiten und eine kürzere Zeit Rente zu erhalten. Warum es heute nötig ist, dieses Renteneintrittsalter zu erhöhen, über das Maß von 1916, also fast 100 Jahre später, können wir uns angeblich das nicht mehr leisten, was damals möglich war, nämlich mit 65 Jahren aufzuhören und unseren Lebensabend zu genießen. Das leuchtet mir nicht ein, weil die Arbeitsproduktivität doch es ermöglicht, den Reichtum der Gesellschaft so zu verwenden, dass wir uns diesen dann in der Tat längeren Lebensabend aber auch noch heute leisten können. Stattdessen wird davon abgegangen und wieder zurückgegangen. Und das ist kulturell auch, denke ich, ein Rückschritt.
Was erwarten Sie dann von einem Sozialstaat? Darf der sich überhaupt noch sozial nennen?
Ja, es ist zumindest ein veränderter Sozialstaat, ein transformierter und reformierter, ein neoliberal gestalteter Sozialstaat. Und es ist nicht mehr der ursprünglich am Anfang der Sozialstaatsentwicklung stand, nämlich der ging davon aus, alle Menschen zu beteiligen am wachsenden Wohlstand der Gesellschaft, sie sozial zu sichern und sie auch zu schützen vor sozialen Risiken wie eben einem Unfall, einer Krankheit, der Arbeitslosigkeit und der Unfähigkeit im Alter durch Erwerbsarbeit seinen Wohlstand zu sichern.
Durch die Lebensarbeitszeitverlängerung erleben wir faktisch eine Rentenkürzung. Das sagt Christoph Butterwegge im Domradio-Thema Armut im Alter, neue Modelle sozialer Sicherung. Was kann man gegen die drohende Armut im Alter tun? Das fragen wir in der kommenden Stunde und auch, warum vor allem Frauen von der Armut im Alter betroffen sind. Noch nie war eine Gesellschaft in Deutschland so reich wie heute. Die Regelaltersgrenze jetzt schrittweise wieder auf 67 Jahre anzuheben, ist ein gravierender Rückschritt, sagt mein Studiogast im Domradio-Thema heute, Professor Christoph Butterwegge. Und trotzdem droht immer mehr Menschen die Altersarmut. Was aber kann man gegen Armut tun? Wir haben noch einmal bei den Bürgerinnen und Bürgern nachgefragt.
Ich denke, erstmal ist grundsätzlich, dass man wieder mehr Vertrauen in unser ganzes System hier bekommt. Es ist ja dermaßen unüberschaubar geworden für den Einzelnen, dass man relativ sich ohnmächtig und hilflos fühlt.
Das lässt sich in einer Minute nicht beantworten.
Keine Ahnung.
Ja, Mindestlohn zum Beispiel. Ein Mindestlohn, von dem man leben kann.
Hier, wir sind nicht in Frankreich oder in Spanien oder Italien. Kann man arbeiten. Einfach ein paar Leute, die sind faul oder die wollen ein paar Arbeit nicht machen. Hier ganz ehrlich, bei McDonald's hier, die suchen immer Leute.
Sicherlich nicht die Hartz-IV-Sätze raufsetzen, weil das ist der falsche Anreiz. Der Anreiz wäre sicherlich, mehr Arbeitsplätze zu schaffen oder dafür zu sorgen, dass es Arbeitsplätze gibt, wo man dann wirklich Geld verdienen kann.
So allen Wind schießen und was ganz Neues aufstellen. Ein besseres Obdach oder so für die, die da draußen bleiben.
So unterschiedlich sehen also die Ansätze der Menschen aus, wie man der Armut im Alter zu Leibe rücken kann. Aber auch die Ratlosigkeit ist groß. Im Domradio-Thema Armut im Alter, neue Modelle soziale Sicherung, fragen wir auch in dieser Stunde gleich mal unseren Sozialexperten Christoph Butterwegge, welche Vorschläge er hat, um die Armut im Alter abzufedern und deutlich zu verringern. Der Sozialstaat verhindert Armut heute deutlich weniger als noch vor 10 bis 15 Jahren. So Christoph Butterwegge, mein Studiogast heute. Herr Butterwegge, Sie haben im Domradio-Thema aufgezeigt, was alles falsch läuft schon. Gegenwärtig erhalten etwa 400.000 Menschen in Deutschland die Altersgrundsicherung, also Hartz IV für Senioren. Zum Vergleich, es gibt 20 Millionen deutsche Rentner und die durchschnittliche Rentenhöhe beträgt rund 1.200 Euro im Monat. Dabei geht man davon aus, dass der Rentner aber 45 Jahre das Durchschnittseinkommen erzielt und Rentenbeiträge auch eingezahlt hat. In der Zukunft werden Rentner weniger aus der gesetzlichen Rentenversicherung also erhalten. Was kann die Politik tun, damit nicht ganze Scharen von Senioren in die Altersarmut abdriften? Die Bundesarbeitsministerin Frau von der Leyen hat da folgende Lösung, da hören wir kurz mal rein.
Senkung der Beitragssätze heißt ja übersetzt milliardenschwere Entlastung der Wirtschaft. Das halte ich für richtig. Andererseits müssen wir etwas tun zur Bekämpfung der Altersarmut. Sonst wird uns in den nächsten 20 Jahren eine Welle der Altersarmut überrollen. Deshalb muss die Zuschussrente eingeführt werden.
Herr Butterwege, was halten Sie davon, die Beitragssätze zu senken und eine Zuschussrente einzuführen, wie das die Frau von der Leyen vorsieht?
Also die Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung zu senken, hilft hauptsächlich den Arbeitgebern und nützt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht, denn sie zahlen am Ende die Zeche mit niedrigeren Renten. Deswegen wäre es sinnvoll, die Beiträge anzuheben, weil eine starke gesetzliche Rentenversicherung nur die ist in der Lage, Altersarmut zu verhindern. Zu setzen auf private Vorsorge bedeutet, den Menschen zu sagen, liefert euch mit der Altersvorsorge den Risiken der Kapitalmärkte aus. Und da haben wir spätestens bei der Finanzmarktkrise gesehen, dass das der falsche Weg ist. Deshalb Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung. Und um Altersarmut zu verhindern, muss man natürlich auch schon die Erwerbsarmut verhindern durch einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, den Frau von der Leyen viel eher einführen sollte, statt zu setzen auf eine Zuschussrente, die ja letztlich auch die Altersarmut nicht verhindert. Denn die Lebensleistungsrente, wie sie jetzt heißt, der Koalition, hat zur Voraussetzung, dass man 40 Jahre Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt hat und dass man Jahre und später sogar Jahrzehnte lang geriestert hat. Da sind die Hürden so hoch, dass insbesondere Frauen sie gar nicht überspringen können. Und das heißt, selbst wenn man dann die Lebensleistungsrente bekommt, soll die ja allenfalls 850 Euro im Monat betragen. Und nach dem Maßstab der Europäischen Union ist man selbst mit 952 Euro an der Armutsrisikoschwelle. Und das heißt 850 Euro, ganz besonders natürlich in den Regionen der Bundesrepublik, wo man hohe Mieten bezahlen muss. Mit 850 Euro ist man immer noch arm. Und das heißt, das Konzept der Koalition und Frau von der Leyen führt überhaupt nicht aus der Altersarmut heraus. Genauso wenig übrigens wie ein Mindestlohn, der nur 8,50 Euro beträgt. Er müsste sicherlich sich in die Richtung von 10 Euro bewegen, denn nur dann, wenn man einen so hohen Lohn hat, schafft man es am Ende auch eben eine gesetzliche Altersrente zu bekommen, die über der Armutsrisikoschwelle von 952 Euro liegt.
Da gucken wir mal auf das Wahljahr. Was kann denn die Politik jetzt tun angesichts dieses Wahljahres 2013? Gerade gegen diese Armut, auch Altersarmut, wo könnte sie bei ihren Wählern jetzt punkten?
Na, wenn die Umverteilung von unten nach oben ein Grund für wachsende Armut in der Vergangenheit ist, dann ist natürlich die Forderung richtig nach Umverteilung von oben nach unten. Und das heißt, die Vermögensteuer, die keineswegs abgeschafft ist, sie steht sogar noch in unserem Grundgesetz, die müsste wieder erhoben werden, nachdem die Regierung Kohl sie 1997 einfach nicht mehr hat erheben lassen. Es müsste aber darüber hinaus auch wieder ein Spitzensteuersatz vorhanden sein in der Einkommensteuer, der dazu führt, dass der Staat finanziell in der Lage ist, mehr in Bildung, in Kinderbetreuungsmöglichkeiten und in vieles andere zu investieren, was nötig wäre, um Menschen aus der Armut herauszuführen. Und mir leuchtet nicht ein, warum der Spitzensteuersatz nur noch bei 42% liegt, nachdem er sicherlich in anderen Zeiten, nämlich Anfang der 50er Jahre, sogar 91% betrug. Wir haben einfach ein verändertes Gerechtigkeitsverständnis, das meint, man müsste die Leistungsträger, die angeblichen, entlasten. In Wirklichkeit muss man diejenigen entlasten, die eben viel zu schultern haben und diejenigen, die eben zum Beispiel Geringverdiener sind. Und das sind ja bei uns sehr viele Menschen inzwischen. Ungefähr ein Viertel aller Menschen arbeitet im Niedriglohnbereich. Das heißt, mit einem Bruttostundenlohn, der weniger als 9,15 Euro beträgt. Und damit sichert man eben im Alter sich keine Rente, die ausreicht. Das heißt, umverteilen, das wäre das Gebot der Stunde. Und ich glaube, dass die Problematik der Altersarmut und auch das Thema soziale Gerechtigkeit im Bundestagswahlkampf 2013 eine Schlüsselrolle spielen werden. Da sind mir die Antworten, die von den etablierten Parteien bisher gegeben werden, einfach zu dünn.
Also viele Ideen für ein korrigiertes Rentenmodell, das die Altersarmut verhindert, Ihrer Meinung nach. Gibt es denn ein neues Modell sozialer Sicherung, das Sie propagieren?
Ja, mir würde vorschweben, die gesetzliche Rentenversicherung auszubauen zu einer solidarischen Bürgerversicherung oder zu einer erwerbstätigen Versicherung, in die alle einbezogen sind. Also nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt Beiträge zahlen zusammen mit den Arbeitgebern, sondern auch Freiberufler, selbstständige Beamte, Abgeordnete und Minister. Das sind ja Bevölkerungsgruppen, die eher ein höheres Einkommen haben, die aber jetzt gar nicht einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. In einer solchen solidarischen Bürgerversicherung wären alle Einkommen und Einkommensarten erfasst und würden, wie es in der Fachsprache heißt, verbeitragt. Und es wäre sicherlich auch notwendig, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze abzuschaffen oder zumindest aufzuheben. Bei uns ist es jetzt so, dass eben im Westen bei 5.800 beziehungsweise ab 1. Januar sind es 5.900 Euro keine Sozialversicherungsbeiträge mehr zu zahlen sind. Und im Osten ist das der Satz sogar noch sehr viel geringer. Mir leuchtet nicht ein, warum gerade jemand, der sehr viel Geld verdient, warum der für diesen Betrag, der über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, keine Beiträge mehr entrichten muss, genauso wenig wie der Arbeitgeber. Nein, da wäre es sinnvoll, dass auch für diese höheren Verdienste Beiträge bezahlt werden. Wenn das passieren würde, in einer solidarischen Bürgerversicherung wäre der Sozialstaat finanziell wieder auf einem sicheren Fundament und dann könnten auch Renten gezahlt werden, die Altersarmut verhindern.
Aber das klingt ja alles sehr plausibel. Warum glauben Sie denn, dass die Politik da keinen Schritt drauf zumacht, zu dieser solidarischen Bürgerversicherung, die Sie uns gerade erklärt haben?
SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke, also alle Oppositionsparteien, vertreten dieses Konzept der solidarischen Bürgerversicherung beziehungsweise einer erwerbstätigen Versicherung. Es gibt starke Lobbygruppen, die natürlich versuchen, eine solche Politik in Bezug auf mehr soziale Gerechtigkeit zu verhindern. Es ist ein großer Druck da der Wirtschaft, eben die angeblichen Leistungsträger nicht mehr so stark zu belasten, sogar Steuern zu senken auf Gewinne, auf Kapitalerträge, wie es passiert ist in der Großen Koalition mit der entsprechenden Steuerreform, die dafür sorgt, dass man auf Kapitalerträge nur noch 25% Steuern zahlt. Wenn man arbeitet und viel verdient, aber 42% Steuern zahlen muss. Das sind für mich soziale Ungerechtigkeiten. In eine andere Richtung zu gehen, mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, das wäre der Schlüssel auch, um Altersarmut zu verhindern.
Eine Frau in der Umfrage, die wir gerade gehört haben, hat gesagt, dass man wieder mehr Vertrauen in das System bekommen muss. Wie kann das gehen?
Ja, indem man nicht Privatvorsorge propagiert, indem man gleichzeitig darauf hinweist, dass die gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht im Alter. Damit schafft man natürlich Angst bei den Menschen und man schafft auch weniger Vertrauen in den Sozialstaat. Den Sozialstaat zu stärken und auszubauen, nicht abzubauen, das wäre die Möglichkeit und der Weg, mehr Vertrauen wieder zu schaffen. Und wenn die Menschen Vertrauen hätten in die gesetzliche Rentenversicherung, dann würden sie dafür sorgen, dass dieses aus meiner Sicht geniale System, dass die einen, die arbeiten und ihre Arbeitgeber einzahlen und die anderen, die alt sind und nicht mehr arbeiten können, daraus die Renten bekommen. Dieses geniale System, das auch geeignet war bei der deutschen Vereinigung, sofort am Tage der Vereinigung den früheren DDR-Rentnern jetzt auch Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen. Dieses geniale System der gesetzlichen Rentenversicherung im Umlageverfahren zu stärken, das wäre nötig, statt Privatvorsorge zu predigen und damit natürlich zwar die Rendite von Reichen zu fördern, aber nicht die Rente von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Alter zu sichern.
Viele Vorschläge von einem Experten, wie die Armut im Alter abgefedert werden kann und das Problem drängt, denn das Risiko, in die Armut zu stürzen, das steigt. Und wer einmal arm ist, kommt immer schwerer wieder raus, so die Ergebnisse der Nationalen Armutskonferenz. Die Angst der Menschen vor dieser Armut im Land ist groß und mehr dazu gleich. Alt, hilflos und dann auch noch verarmt, so möchte sich niemand seinen Lebensabend vorstellen. Und doch befürchten viele Deutsche, dass sie genau dieses Schicksal treffen könnte. Hitzige politische Debatten decken vermeintlich immer neue Löcher im Rentensystem auf und verstärken diese Befürchtungen auch noch. Und wir haben ja gerade gehört, dass die alles andere als unberechtigt sind. Aber Ja, wie weit sie berechtigt sind, Ino Kohlmann ist der Sache noch einmal auf den Grund gegangen.
Das Rentenproblem ist allgegenwärtig. In jeder Wahlkampfrede, in jeder Zeitung und sogar in unseren Köpfen spukt das Gespenst der Altersarmut.
Mache ich mir schon Sorgen, ja. Also ich fange auch an, jetzt schon zu sparen.
Wer macht sich die nett?
Ich denke mal, dass wir sehr viel länger arbeiten und mehr dafür tun werden müssen.
Für Constanze Hinze, Rentenberaterin mit über 25 Jahren Berufserfahrung, sind diese Befürchtungen alles andere als grundlos.
Die Gefahr ist sehr, sehr groß, vor allen Dingen für die jetzt arbeitenden Menschen. Sie sollen die jetzigen Rentner finanzieren, etwas zurücklegen, ja, und am besten sich noch um ihre Kinder kümmern.
All das gleichzeitig zu leisten, wird besonders für Frauen oft ziemlich schwer.
Viele Frauen wählen immer noch das Familienmodell und für Kinder wird dann einfach eine große Auszeit genommen. Lange Berufsauszeiten bedeuten einfach auch einen Rentenknick.
Deshalb ist es wichtig, möglichst früh mit der Vorsorge anzufangen. Aber gerade junge Menschen kennen die Mittel dafür meist nicht so genau.
Anfangen zu sparen, so früh wie es geht, das würde ich sagen, ja.
Also ich glaube, es ist zurzeit besser, wenn man sein Geld in ein Haus steckt oder wer es hat in Gold.
Der beste Vorsorgeplan sieht aber anders aus.
Nicht alles in Sparkonten oder Tagesgeldern horten, sondern ich empfehle Aktien. In diesen Zeiten sind Aktien auf lange Sicht das Beste.
Private Absicherung heißt das Zauberwort, ein Muss. Aber nicht alle geben die Hoffnung auf eine politische Lösung auf.
Ich kann mich da nicht irgendwie drauf verlassen. Tja, jeder muss schauen, wo er bleibt im Endeffekt.
Doch, ich habe da schon sehr viel Hoffnung, ja. Weil sonst ist es ja irgendwie nutzlos, die Politik.
Und das ist hoffentlich nie der Fall.
Tja, jeder muss schauen, wo er bleibt. Das Prinzip des Stärkeren zählt also offenbar immer mehr. Andere haben Hoffnung in die Politik, da sie sonst ja nutzlos sei. Besonders drängend jedenfalls ist das Problem der Altersarmut für Frauen. Sie sind diejenigen, die ganz real am meisten armutsgefährdet sind. Und warum? Mehr dazu gleich in Domradio, das Thema. Domradio, das Thema. Die Deutschen sind so reich wie nie. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Privatvermögen mehr als verdoppelt. Das sagt der neue Armutsreichtumsbericht der Bundesregierung. Leider ist das aber nur für einen sehr begrenzten Personenkreis auch wirklich eine gute Nachricht, denn mehr als die Hälfte dieses Geldes gehört den oberen 10%. Die Schere zwischen Arm und Reich geht also immer weiter auseinander. Das sagt auch mein Studiogast Christoph Butterwecke heute. Und am meisten betroffen von der Armut sind die Frauen. Nach den geltenden Gesetzen ist derzeit sicher, die Rente für über 40% der Frauen im Westen Deutschlands fällt äußerst gering aus. So gering, dass diese Frauen von weniger als 680 Euro etwa im Monat leben müssen. Christoph Butterwecke, warum sind Frauen gerade von Altersarmut betroffen?
Ja, das hat mehrere Gründe. Einmal sind Frauen häufig schlechter ausgebildet und qualifiziert. Sie arbeiten häufig in Bereichen, wo sehr wenig Lohn und Gehalt bezahlt wird, also im Einzelhandel, in der Gastronomie beispielsweise. Sie, selbst wenn sie qualifiziert sind, gleich wie die Männer, werden sie häufig schlechter bezahlt. Und das führt natürlich am Ende des Erwerbslebens zu einer kleineren Rente, zumal dann, wenn sie durch Kindererziehung bedingt ihr Berufsleben unterbrochen haben und so eine entsprechend nicht kontinuierliche Erwerbsbiografie wird dann sehr stark natürlich auch hervorgerufen durch die schlechten Betreuungsmöglichkeiten. Also wenn eine Frau aus dem Beruf ausgestiegen ist, dann ist ihre Möglichkeit, eine Rente im Bereich oberhalb der Grundsicherung zu bekommen, natürlich entsprechend geringer. Und das zusammengenommen führt dazu, dass solche Minirenten herauskommen, die dann nicht unbedingt gleichbedeutend sind mit Armut, weil manchmal ist ja auch noch anderes Einkommen da oder zumindest das Partnereinkommen. Aber eigentlich sollte ein Sozialstaat, ein moderner wie unserer, natürlich eine eigenständige soziale Sicherung der Frau hervorbringen. Das heißt, die Frau nicht verweisen auf den Ehepartner, sondern ihnen auch ermöglichen, allein sich so zu stellen, dass sie auskömmlich leben können.
Wie sieht denn das Verhältnis Ost-West aus? Und von wie viel reden wir denn bei der Grundsicherung?
Ja, die Grundsicherung ist auf dem Hartz-IV-Niveau ungefähr 700 Euro. Und davon kann man natürlich in der Bundesrepublik Deutschland mit den steigenden Preisen insbesondere nicht leben. Man wird nicht verhungern, um nochmal zurückzukommen auf die Stimmen am Anfang, die gesagt haben, Armut ist gleichbedeutend mit Hungern, mit keine Wohnung haben und Ähnlichem. Man lebt zwar, aber man lebt nicht so gut, wie das dem Reichtum des Landes entsprechen würde. Und ich habe so ein Buch gemacht, das heißt Armut in einem reichen Land. Das ist eben eine andere Armut als die in den sogenannten Drittweltländern. Im Osten ist das Problem noch nicht so stark bei der Altersarmut, weil auch die Frauen lange erwerbstätig waren, wegen besserer Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der DDR. Aber in Zukunft wird sich natürlich auswirken, dass nach der Vereinigung viele, viele Jahre lang oft die Menschen arbeitslos waren. Und das wird sich auf die Rentenbiografie negativ auswirken. Und das heißt, wir haben es in Zukunft, besonders im Osten auch, mit verstärkt drohender Altersarmut zu tun, die es aber auch heute schon gibt. Die Bundesregierung beruhigt sich ja zum Teil damit, dass man sagt, okay, 436.000 Menschen über 64 beziehen heute die Grundsicherung im Alter. Aber es ist doch ganz klar und von der Armutsforschung vielfach belegt, gerade ältere Menschen schämen sich, sind zu stolz, haben Angst, dass die Kinder herangezogen werden. Deswegen beantragen sie keine Grundsicherung im Alter. Und wenn man die Altersarmutsgrenze der Europäischen Union zugrunde legt, sind es schon 2 Millionen Menschen. 1 Million, wenn man die Dunkelziffer sieht, dass Menschen keinen Antrag stellen. Und über 760.000 Menschen im Alter haben einen Minijob. Davon sind 120.000 älter als 75 Jahre. Und das zeigt schon, dass auch viele Menschen im Alter Flaschen aus den Containern sammeln, dass sie Regale einräumen müssen, dass sie zum Teil im hohen Alter noch Taxi fahren. Das ist Normalität längst bei uns und das zeigt, Altersarmut ist jetzt schon angekommen im Inland.
Es heißt aber, die Bundesregierung habe diese erkannt, die Altersarmut, speziell auch von Frauen. Gibt es da inzwischen Konzepte und wie wirksam sind denn diese dann?
Ja, das ist die Lebensleistungsrente von Frau von der Leyen unter dem Titel Zuschussrente in die Diskussion gebracht. Für mich sind das Pflästerchen, die geklebt werden. Da sollen Geringverdienerinnen und Geringverdiener besser gestellt werden als diejenigen, die die Grundsicherung im Alter haben. Das ist ja ein schöner Name für das, was früher Sozialhilfe oder Fürsorge hieß, einige Euro mehr zu bekommen. Bei Frau von der Leyen waren es 850 Euro Zuschussrente, von denen man dann aber noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen muss. Es blieben netto eben sehr viel weniger, nämlich 760 Euro übrig. Das reicht nicht aus, um den Menschen zu ermöglichen, auch mal ins Kino zu gehen im Alter, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, mal ein Bier zu trinken in einer Kneipe. Das gehört mit zum Leben dazu und nicht einsam und allein in seiner Wohnung zu sitzen und vielleicht noch bei der Heizung sparen zu müssen.
Was macht das also mit den Menschen, gerade auch mit alten Menschen, wenn man ihnen sagt, wenn man ihnen eigentlich sagt, dass sie nutzlos sind?
Ja, das genau steckt dahinter, glaube ich, dass unsere Gesellschaft davon ausgeht, nur der produktiv tätig ist, nur wer arbeitet und wer etwas leistet, nur der hat eigentlich verdient, mit zur Gesellschaft dazuzugehören. Die anderen sollen irgendwie ihre Existenz sichern und vielleicht soll der Staat auch ihnen ermöglichen, zu leben. Aber mehr eben auch nicht. Und wir müssen dazu kommen, zu einem Gerechtigkeitsbegriff, der sagt, alle sind Teil dieser Gesellschaft, haben in unterschiedlicher Form sicherlich auch zum Gelingen des gesellschaftlichen Zusammenlebens beigetragen. Und wir dürfen niemanden sozial ausgrenzen, sei es, dass er alt ist in jungen Jahren, sei es im Alter. Auch wer eben nicht mehr dazu beiträgt, dass die Wirtschaft wächst, hat verdient, von uns mitgenommen zu werden. Wir gehören zusammen. Soziales Verantwortungsbewusstsein und Solidarität müssen wieder größer geschrieben werden. Zumindest ist das mein politisches Ziel.
Die Altersarmut in Deutschland droht. Und zwar besonders auch den Frauen. Und das, obwohl die Deutschen so reich sind wie nie, aber eben nur ein paar wenige, denn mehr als die Hälfte des Geldes gehört den oberen 10%. Das Thema im Domradio heute, Armut im Alter, neue Wege sozialer Sicherung. Und gleich versuchen wir einen Ausblick, wie Altersarmut zu bekämpfen ist und welche neuen Modelle es geben könnte. Die Rentenpolitik ist das Zentrum im Domradio-Thema heute. Armut im Alter, neue Modelle sozialer Sicherung mit Professor Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Zum Schluss der Sendung widmen wir uns noch einmal dem Thema Abbau des Sozialstaats und der Anstieg der Altersarmut und ihre Bekämpfung. Herr Butterwegge, es geht und ging bei der Reform des Sozialstaats nicht nur um Leistungskürzungen, sondern auch um Strukturveränderungen. Das haben Sie deutlich gemacht. Diese haben zu einem Systemwechsel geführt. Und jetzt heißt es, die private Vorsorge wurde ja eben auch im Beitrag, den wir gehört haben, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Ist das jetzt die Lösung?
Nein, für mich ist das ein Irrweg, der mit der Riester-Reform beschritten wurde. Und jetzt auf betriebliche Altersvorsorge zu setzen und dafür staatliche, sprich Steuermittel auszugeben, würde ja genauso wieder nur dazu führen, dass die privaten Versicherungen, die Banken und die Finanzdienstleister hohe Provisionen kassieren, hohe Verwaltungskosten haben und am Ende eben für die Betroffenen eine kleine Rente und auch nur sehr niedrige Renditen meistenteils herauskommen. Also ein Volk von Aktionären zu werden und Aktien zu kaufen, zu einem Zeitpunkt, wo die Aktien teuer sind, wo der DAX auf dem Weg zum Alltagshoch ist, scheint mir völlig verkehrt zu sein. Die Gefahr eines Börsencrashs bedeutet ja natürlich für die private Altersvorsorge, dass man zusätzlich zum demografischen Wandel dieses Problem hat, dass man abhängig ist von den Kapitalmärkten, deswegen auf Stärkung des Sozialstaates setzen, statt auf seinen Abbau durch Privatisierung der Altersvorsorge. Das wäre meine Empfehlung an die Politik. Und das heißt, sie müsste umsteuern und sie müsste wieder zurückgehen zu dem, was ursprünglich am Beginn der Rentenversicherung stand, nämlich dafür zu sorgen, dass alle einbezogen sind in die gesetzliche Altersvorsorge.
Was ist eigentlich aus dem Versprechen im Koalitionsvertrag von CDU, CSU, FDP 2009 geworden, mit der Absicht, dass die private und betriebliche Vorsorge sich auch für Geringverdiener lohnt?
Ja, da wird versucht jetzt daran etwas zu ändern, dass gerade die Geringverdiener eben nicht riestern, was man sich ja leicht vorstellen kann, wenn jemand so kaum über die Runde kommt. Wie soll denn ein Mensch, der vom Taxifahren lebt, wie soll der denn noch sich einen Riester-Vertrag leisten? Er wird alles das, was er an Geld einnimmt, wird er in den Alltagskonsum stecken und er wird mehr oder weniger nicht an das Alter denken oder manchmal vielleicht schon, wenn er Angst vor Altersarmut bekommt und ihm suggeriert wird, dies sei der richtige Weg über das Einzahlen von wenig Geld in private Vorsorgeverträge oder in einen Investmentfonds. Dadurch könne er vielleicht die Altersarmut abwenden. Mir scheint das eine Illusion zu sein. Die Politik sollte eben nicht den Lobbygruppen folgen, die natürlich schon bei der Riester-Reform, wir zeigen das in dem Buch Armut im Alter, wieder private Lobbygruppen versucht haben, ihre Vorstellung von Altersvorsorge durchzusetzen. Das hat nicht den Rentnerinnen und Rentnern genützt, sondern es hat den Aktionären genützt, die natürlich davon profitieren. Wenn private Versicherungen viel Geld einnehmen von Riester-Sparern, die vorher vertraut haben auf das System der gesetzlichen Rentenversicherung.
Sie sind ein Kritiker, Sie bezeichnen den Wandel als einen politischen Meilenstein zur Suppenküche, zum Fürsorge- und Almosenstaat und kritisieren deutlich den Rückschritt in der Entwicklung des Sozialrechts. Wie kann denn der Sozialstaat wiederhergestellt werden?
Na, dadurch, dass man ihn stärkt, dass man die Sozialversicherung auch in der Politik wieder als den Kern des Sozialstaates begreift, in der Tradition von Bismarck über Adenauer in die Gegenwart und indem man eben nicht auf eine Privatisierung, auch nicht darauf setzt, dass solche, ich würde sie würdige Unworte des Jahres nennen, Privatinitiative, Eigenverantwortung, Selbstvorsorge, das sind ja im Grunde Formeln, die den Menschen suggerieren, sie seien verantwortlich für Armut. In Wirklichkeit ist Armut ein strukturelles, ein gesellschaftliches Problem und der Sozialstaat und unsere Gesellschaft hat eigentlich die Verantwortung, aus der er sich immer mehr zurückzieht, die Menschen sicher zu sichern, auch im Alter. Das müsste von der Politik betrieben werden, statt den Lobbyisten zu folgen und den Sozialstaat mehr und mehr zu zerschlagen, zu demontieren und darauf zu setzen, dass dann vielleicht karitative Schritte, dass dann möglicherweise durch die Tafeln dafür gesorgt wird, dass die Menschen nicht hungern. Das ist ein völlig falscher Weg. Der Sozialstaat kann von einer Gesellschaft, die immer reicher ist, nach wie vor finanziert werden. Es muss nur der politische Wille dafür vorhanden sein. Und deshalb gilt es, Druck auf die etablierten Parteien, gerade im Bundestagswahlkampf, auszuüben.
Armut im Alter, neue Wege, soziale Sicherung. Das war das Thema heute im Domradio. Mein Gesprächspartner war Professor Christoph Butterwecke von der Universität Köln. Herr Butterwecke, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Bitteschön.
Und wenn Sie bei diesem Thema gerne mitdiskutieren wollen, zum Beispiel eine andere Ansicht auch vertreten wollen, dann können Sie das tun am nächsten Dienstag, dem 29. Januar. Da ist Christoph Butterwecke im Domforum in Köln zu Gast. Direkt am Dom also ab 19.30 Uhr, ab 19:30 spricht er über Armut im Alter und die Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung, so heißt auch sein Buch. Nächsten Dienstag also, 29. Januar im Domforum in Köln ab 19.30 Uhr. Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Monika Weiß.